Wiebke, komm doch gerne mal mit nach vorne. Du bist gebürtige Agathenburgerin, was mich persönlich ja sehr freut. Und jetzt, du warst dann jahrelang in Mission in China und in Hongkong, über 30 Jahre lang habe ich
so. Insgesamt, ja.
Krass, ja. Und dann warst du so 2022, 2023 mal für so anderthalb, zwei Jahre hier, weil du deine Mutter gepflegt hast.
Genau.
Und da haben wir uns auch kennengelernt und sehr mögen gelernt. Und jetzt bist du seit einem Jahr in Thailand und auch wieder als Missionarin dort.
So ist es.
Ganz schön spannende Zeit. Was genau machst du denn jetzt in Thailand und was macht dein Team dort? Kannst du uns davon ein bisschen berichten, wie das denn aussieht, Missionarin in Thailand zu sein?
Ja, wir sind in einer Stadt, die das Rotlichtviertel der Welt ist, also eine Sextourismusstadt. Das sind vier Leute, eine Familie, Vater und Mutter und eine Singlefrau und ich. Und ich bin älter als sie alle. Ich bin so alt wie deren Eltern. Und die anderen sind auch schon ein bisschen länger da. Und was uns auf dem Herzen ist, ist, diese Stadt verändert zu sehen und den Menschen das Evangelium zu bringen. Das sind natürlich viel Frauen in Prostitution, die dort leben. Und denen möchten wir das Evangelium bringen und auch hauptsächlich denen, die in Drogenabhängigkeit gefangen sind. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik, das fängt gerade an.
Das heißt, wie sieht jetzt gerade dein Alltag dort aus?
Sprache lernen, das Team kennenlernen. Ich habe mein erstes Auto mit 60 Jahren gekauft in einer Stadt, die den Verkehr auf der anderen Straßenseite pflegt und auch sonst sehr chaotisch ist. Also lauter Alltagsdinge, die ich erstmal einüben musste. Das dauert und jetzt habe ich so ein bisschen meinen Stand gefunden. Auch während dieser Zeit schon sind wir in die Bars gegangen und sind mit einer Thai-Frau unterwegs, die uns hilft, die Szene da kennenzulernen und die Frauen und ihre Situation kennenzulernen.
Ja, ich wollte dich jetzt schon nach Herausforderungen fragen. Ich glaube, die hat schon was genannt, aber du darfst auch gerne noch mal ein, zwei nennen. Aber vor allem auch, was begeistert dich denn an der Arbeit jetzt dort so nach einem Jahr? Was ist das, was dich dort hält und warum du jetzt nicht in Deutschland bleibst, jetzt nach deinem kurzen Urlaub hier?
Ja, ich möchte natürlich sehen, was Gott sieht. Ich möchte sehen, wie diese Stadt in den Augen Gottes aussieht. Und er hat erstaunlicherweise nicht Pläne wie für Sodom und Gomorra, sondern gute Pläne für diese Stadt. Er redet immer wieder zu verschiedenen Christen über die Zukunft dieser Stadt, die berühmt wird für ihn und die eine Stadt der Anbetung wird. Das motiviert mich, das zu sehen, auf lange Sicht zu erleben, wie das Reich Gottes dort in Existenz kommt.
Wofür dürfen wir beten, wenn wir jetzt auch über den Tag hinaus heute dich auf dem Herzen haben und das mit segnen wollen?
Ihr könnt gerne beten, dass ich diese Sprache schnell lerne. Das braucht wirklich ein Wunder. Es ist eine schwere Sprache und ich bin ja schon etwas älter. Und wenn man mit Frauen zu tun hat, wird ja viel geredet. Und schnell und ausführlich. Also das ist ein großes Gebetsanliegen. Und unsere Beziehungen im Team, dass wir gut schnell in eine Tiefe kommen, miteinander, die tragfähig wird.
Super, vielen Dank. Ich werde noch einmal für dich jetzt beten, für das, was du uns mitgeben möchtest und dann übergebe ich an dich. Vater, ich danke dir für Wiebke und ich danke dir dafür, dass sie sich von dir hat rufen lassen, einfach so, ja, auf so eine besondere Art und Weise dir zu dienen. Und ich danke dir, dass sie uns heute hier dient und ich bete, dass du sie als Sprachrohr benutzt und dass wir unsere Herzen wirklich aufmachen für das, was du durch sie sagen möchtest. Danke, dass du sie gebrauchst. Amen.
Danke. Das Reich Gottes ist ja Beziehung. Das Reich Gottes ist Beziehung. Beziehung zwischen Gott und Gott und Gott und Beziehung zwischen Gott und Menschen und Beziehung zwischen den Geschwistern, Beziehung von uns zur Welt. Darum geht es. Und ich lebe in einer Stadt, in Pattaya, die gefüllt ist von Beziehungsunfähigkeit. Die Menschen kommen dorthin, um Liebe zu kaufen in irgendeiner Weise. Sie kommen dorthin auch, weil sie bedürftig sind nach Anerkennung, nach Trost, nach allem Möglichen, was sie nicht gefunden haben in ihrem Leben. Aber fast alle kommen aus Trauer oder gescheiterten Beziehungen. Und die, die das Angebot haben, die kommen auch nicht aus gesunden Beziehungen. Man macht nicht eines Morgens auf und denkt, heute gehe ich in Prostitution. Das ist nicht der Weg, sondern die meisten haben schon viele Verletzungen erlebt. Die sind sehr arm. Sie kommen eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Und das ist der Weg, von dem sie glauben, dass das am schnellsten möglich ist, oder sie glauben, dass es der einzige Weg ist, der ihnen noch offen steht. Fast alle haben Kinder, die sie versorgen müssen, die sind irgendwo auf dem Land, und oder Verwandte, die bedürftig sind. Und alle hängen an dieser einen Frau. Das ist so die Situation in Pattaya, und es ist tatsächlich so, dass diese Stadt bestimmt wird von dem Thema. Es sind ungefähr 500.000 Einwohner, 60.000 Prostituierte. Also das sind nur die, die man sieht. Da gibt es ja noch eine ganze illegale Szene, die nicht sichtbar ist. Das ist unbeschreiblich. Ein Ort, der sich anfühlt wie der Spielplatz des Teufels. Und trotzdem ist Gott da. Vor ein paar Wochen hat ein Gemeindeverbund von Christen, es gibt dort nur ungefähr 2% Christen im ganzen Land, hat monatelang die Leute zusammengezogen, die sich taufen lassen wollen, und hat in Pattaya am Strand, im Meer, 3000 Menschen getauft. 3000! Das ist, auch wenn man sich sehr viel vorbereitet, ein absolutes Wunder. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und wir haben auch welche von denen kennengelernt. Da gibt es natürlich solche, die sich taufen lassen und gar nicht wissen, was sie tun. Und es gibt solche, deren Leben grundlegend verändert ist. Aber das, was mich begeistert, ist, dass Gottes Reich einbricht in so eine Stadt, völlig anders als erwartet und wirklich mit einem Fanfarenstoß. Und ich bin privilegiert, in einer solchen Zeit dort zu leben, wo so etwas passiert. Das gibt mir extrem Hoffnung für das, was vielleicht durch uns auch noch möglich wird. Wir haben ja in Johannes, da steht, wer nicht von neuem geboren ist, der kann mein Reich nicht sehen. Also wir brauchen ja die Augen, um zu sehen, was Gott tut. 3000 Taufen sind jetzt nicht unsichtbar. Die kann man ja gut sehen, aber es gibt Menschen, die sehen die nicht. Viele Menschen sehen die nicht. Warum? Weil sie nach innen gucken oder auf sich, auf ihre Probleme gucken, und da sind genug von vorhanden, und wir kennen alle dieses Phänomen, dass man so beschäftigt ist mit dem, was in unserem Eigenleben unerlöst ist, dass wir gar nicht den Blick erheben können in das Reich Gottes hinein. Und das ist das Thema, was mich bewegt. Wir sind ja erlöst, wenn wir Jesus kennen, aber wir haben erlebt, dass Jesus zu uns gekommen ist. Wir haben ihn gesucht, aber dann, wenn man zurückguckt, merkt man, oh nee, aber er hat mich vorher schon gezogen, bevor ich ihn gesucht habe. Jeder, der ihn gefunden hat, kann das eigentlich bezeugen, dass Gott der Erste war. Und dann hat man eigentlich nur reagiert auf das, was er getan hat. Das möchte ich sehen in dieser Stadt, dass Menschen gezogen werden in das Reich Gottes, dass sie hineingelockt werden in das Reich Gottes. Die Thai-Frau, mit der wir rausgehen in die Bars, die war vor 20 Jahren selbst Prostituierte. Jemand ist zu ihr gegangen, hat ihr das Evangelium verkündet. Sie hatte noch nie den Namen Jesus gehört. Die meisten von denen, mit denen wir sprechen, haben noch nie den Namen Jesus gehört. Es ist ein großes Privileg, solchen Menschen das Evangelium zu verkünden, aber es ist auch schrecklich, dass sie es noch nie gehört haben. Oder sie haben den Namen nur in Zusammenhang mit Flüchen gehört. In amerikanischen Kinofilmen oder von den Freiern. Aber eigentlich dieses Wort, was sie gehört hat, Gott liebt dich, das war der Satz, der ihr hängen geblieben ist. Sie hat alles Mögliche gesagt gekriegt, aber das war der Satz, das war der Haken in ihrem Herzen, an dem Gott gezogen hat. Und dann hat er sie hereingeführt in eine Arbeit mit Christen, wo sie gesehen hat, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander leben. Und das hat sie neugierig gemacht. Jesus sagt ja, wenn ihr einander liebt, dann kann die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und so hat diese Frau Jesus erlebt und auf diese Weise hat sie sich bekehrt. Und das ist auch der Weg, den sie eigentlich geht, um diese Frauen hereinzuziehen. Denn die Beziehungslosigkeit, die muss ja irgendwie gelöst werden. Und das Reich Gottes antwortet immer an der Stelle, die wir am besten verstehen. Zuerst kommt man ja durch eine Tür in das Reich Gottes hinein. Und das ist die Tür, die man selber auch finden kann. Die Not von Beziehung, die wird dort beantwortet. Das ist der Ort, an dem Gott sagt, ich sehe dich. Meistens ist das das Erste, was wir sagen. Gott sieht mich, Gott sieht dich. So wie bei Hagar in der Wüste. Die ist gefunden worden von Gott und sie hat gesagt, das ist der Brunnen hier, das ist mein Lebensquell. Gott sieht mich. Das ist das, was wir wollen. Wenn wir erlöst sind, dann können wir von uns selbst weggucken. Dann können wir das Haupt erheben. Und viele von uns, mich eingeschlossen, wir sind zwar erlöst, aber das ist noch nicht so ganz fertig. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Es steht auch so in der Bibel, man soll seine Erlösung festmachen. Das heißt, da ist ein Bewusstsein, dass das noch nicht vollkommen ist. Ich bin erlöst, wenn ich wiedergeboren bin und ich bin wunderbar geborgen in Gott. Und dann kommt das Leben und haut mir dazwischen. Und ich kann mich sehr vom Leben so bedrängen lassen, dass die Erlösung gar nicht Raum gewinnt in mir. Jetzt habe ich ein Jahr in Pattaya gehabt und glaubt mir, das war eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe gedacht, okay, ich war schon in Hongkong, ich war in Shanghai, ich bin nach Deutschland wiedergekommen, ich weiß, wie das geht. Nee, ist immer wieder neu. Man ist so unsicher, weiß überhaupt nicht, wie man das verstehen soll, wie die Leute auf einen zugehen. Man steht vor einer Imbissbude, sieht die Fotos und kann nicht sagen, was da gegessen wird. Die ganzen Kleinigkeiten und großen Dinge, die einen unsicher machen und wo man plötzlich so beschäftigt mit sich selbst ist, dass kein Raum mehr da ist, den Frieden Gottes zu empfangen, das Reden Gottes zu empfangen, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Das ist aber die Grundlage dessen, auf dem ich stehe. Das heißt, wenn ich merke, ich bin total gefangen in meinem eigenen Ding, dann muss ich innehalten. Und dafür haben wir einander, uns das zu sagen. Unser Team besteht nur aus 4 Leuten, aber wir üben gerade ein, wirklich Herz zu Herz zu reden. Das kann dann schon mal sein, dass einer sagt, also ich habe in letzter Zeit so viel das Smartphone auf der Hand, ich habe das Gefühl, ich komme nicht zur Ruhe vor Gott. Und dann haben wir alle mal eine Woche Smartphone gefastet, also die Oberflächen, die man nicht angucken will. Ne? Man muss natürlich die Nachrichten trotzdem sehen. Aber das bringt echt was, wenn man das zusammen macht. Aber man muss es natürlich voreinander bekennen, das ist gar nicht so einfach. Da braucht man eine Ebene des Vertrauens. Und diese Ebene zu gewinnen, das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir gemeinsam vor ihm sind und gemeinsam dieses Erlösungswerk ergreifen und die Erlösung festmachen an ihm. Die Buddhisten, die dort leben, 98% der Menschen dort sind Buddhisten, die versuchen, wie eigentlich alle Menschen, die Gott nicht kennen, sich Mühe zu geben, um gut zu sein. Da gibt es dann verschiedene Lösungsvorschläge, wie man sich das erarbeiten kann. Die sehen in verschiedenen Kulturen verschieden aus. Die zum Beispiel geben dann morgens den Mönchen was zu essen und haben damit ein paar Punkte gewonnen für ihr späteres Leben. Und so weiter und so weiter. Aber die Richtung ist überall die gleiche. Wenn ich das verkündige, Jesus liebt dich, du bist das Evangelium, dann kommt eigentlich sowohl in Deutschland als auch bei den Buddhisten zurück. Ich bin doch gut. Ich habe das doch schon verdient. Ich bin doch nicht schlecht. Und tatsächlich hat mir eine Prostituierte, wo wir so ein bisschen geredet haben, ne, der Mensch kann ja nicht gut sein, der braucht ja Erlösung, hat sie gesagt, also ich würde mal sagen, so 80% habe ich schon. Was bedeutet gut? Die opfert sich auf für ihre Familie, das ist ihr Verständnis. Das Verständnis von, was passiert denn da mit mir und den Männern, das ist überhaupt nicht Teil des Themas. Das ist auch nicht schlecht in ihren Augen. Was ist gut, was ist schlecht, das sagt uns ja Gott. Das kann man sonst gar nicht beurteilen. Aber wir geben uns alle Mühe. Und ich glaube, dass die Erlösung, die wir festmachen wollen, dass wir da auch immer wieder reinrutschen, uns Mühe zu geben. Bei den Galatern war ja das Ding, ne? Da hat Gott gesagt, ja, im Geist habt ihr angefangen und im Fleisch wollt ihr es vollenden. Ich habe manchmal so ein Bild vor Augen. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber das ist das Thema, was mich dort bewegt, Prostitution. Ich denke, dass wir manchmal Gott so lieben, auf Profit, dass wir was von ihm wollen und deshalb zu ihm kommen, aber eigentlich die Gemeinschaft nicht pflegen. Jede Beziehung lebt ja von Geben und Nehmen. Was gebe ich denn Gott? Bin ich denn frei, in Geben und Nehmen mit Gott zu leben, mit meinen Geschwistern zu leben? Das ist meine Herausforderung. Ich sage nicht, dass ihr so lebt. Aber das ist etwas, was so ein bisschen piekt. So wie Gott zu David sagt, du bist der Mann. So redet Gott auch mit mir. Wenn ich diese Zerstörtheit der Leben angucke, dann fordert er auch mich heraus und sagt, ist unsere Beziehung denn besser? Oder kommst du zu mir, weil du was von mir willst und dann vergisst du wieder zu mir zu kommen? Kommst du zu mir, damit du etwas bekommst? Oder damit wir Gemeinschaft haben? Das ist eine große Herausforderung und ich werde immer wieder erwischt. Es ist ja keine Zweckgemeinschaft. Ich habe manchmal so ein Bild vor Augen von einer Hochzeit, wo die Braut kommt und heiratet ihren Bräutigam und kriegt den Ring angesteckt. Und dann sagt sie, super, tschüss, sie hat jetzt den Ring, die Erlösung. Ne? Dann kann sie jetzt wieder weggehen. So ist es ja nicht. Aber wir verhalten uns manchmal so. Wir haben die Erlösung bekommen, es geht uns gut, wir kommen in den Himmel. Und dann leben wir eigentlich in vielen Dingen so wie die anderen Leute auch. Sehen die wirklich den Unterschied bei uns? Das ist die Herausforderung. Und es geht nicht darum, dass wir uns Mühe geben, denn das ist ja wieder Arbeit. Ganz schön trickreich das Ganze. Die Erlösung ist Erlösung von sich selbst. Wohin geht mein Blick? Auf meine eigenen Wunden, auf meine Bedürfnisse, auf das, was mir fehlt? Oder geht mein Blick auf Gott? Da gibt es dieses Bild im Alten Testament, wo die alle von giftigen Schlangen gebissen werden. Und dann kann man auf die Schlange gucken und auf seine Wunden oder man kann den Blick erheben und auf die eherne Schlange gucken, die Mose dahingestellt hat. Und das ist die Herausforderung, nicht in dem zu bleiben, was die Probleme sind, wo man es ja doch nicht hinkriegt, sondern den Blick zu erheben auf den, der die Lösung ist. Und dann ist es ganz anders. Man wird trotzdem gebissen. Ne? Das bleibt ja so. Das Leben ist ja nicht anders, nur weil ich auf Gott gucke. Es ist trotzdem schmerzhaft. Es ist trotzdem herausfordernd. Aber ich bin erlöst. Ich kann es anders angucken mit der Hoffnung und mit dem Wissen, dass Gott mit mir ist. Und der Geschmack des Lebens verändert sich. Und das kriegt jeder mit. Ob ich aus einem Frieden der Beziehung mit Gott heraus die Herausforderungen angucke, die ich ja nicht gelöst kriege, nach wie vor. Oder ob ich da drunter komme. Und wenn ich da schon drunter bin, dann habe ich die Gemeinschaft. Die brauche ich. Meine Geschwister brauchen mich. Ich brauche meine Geschwister. Das ist das, weswegen wir zusammenkommen, damit wir uns gegenseitig zu Gott hinziehen. Das ist lebensnotwendig für uns. Das kann keiner alleine. Unser Team ist so verschieden. Wir sind so verschieden. Die Frau, mit der ich zusammenwohne, ist 36. Wie gesagt, ihre Mutter ist so alt wie ich. Ist total zurückhaltend, eine ganz introvertierte Frau, redet nur wenig und ich bin die Quasselige und ich verarbeite alles beim Reden und am Ende kommt vielleicht eine Information, aber dazwischen muss man nicht alles ernst nehmen und man muss sich da ja ganz schön gegenseitig ertragen auch, ne? Und wir haben wirklich auch eine Weile gebraucht, eine Vertrauensbeziehung zueinander zu entwickeln. Und das ging nur, weil wir gemeinsam vor Gott waren und weil wir echt ehrlich miteinander waren. Das ist am Anfang ganz schön Risiko. Man weiß ja nicht, wie der andere reagiert, weil man ihn noch nicht kennt. Aber wir hatten beide diesen Ruf in die Gemeinschaft. Wir wussten beide, wir sollen hier sein. Und das Vertrauen, dass Gott uns da drin zueinander führt. Und wir sind auf dem Weg. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber die Richtung stimmt. Und dann gibt's eine Familie, völlig anders. Wir sind zwei Singles. Ich habe mit Kindern lange nicht viel zu tun gehabt. Und jetzt 4 und 1,5. Und die Mutter hat ein ganz anderes Leben als ich. Der Vater in so einem Ort, wie soll der da leben als Mann? Und hat keinen anderen Mann im Team. Jeder hat seine extremen Herausforderungen in dem Ding. Und wenn wir uns nicht gegenseitig stärken, dann kann das nicht laufen. Das ist das, woran wir am meisten arbeiten im Moment. Wir verbringen viel Zeit gemeinsam vor Gott. Zum Beispiel 3-mal die Woche abends um 8 setzen wir uns zusammen. Und es kann sein, dass wir die ganze Zeit still sind. Einfach vor Gott. Es kann aber auch sein, dass wir Herz zu Herz reden. Ist immer verschieden. Aber wir nehmen uns diese Zeit, damit wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben. Denn das ist das Thema dieser Stadt. Beziehung. Was ist euer Thema in eurer Stadt? Ich weiß es nicht. Was fordert euch heraus, dass ihr genau entgegengesetzt zu dem lebt, was die Gesellschaft hier in Finsternis lebt? Ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, das kann man Gott ja auch fragen gemeinsam. Aber die Punkte, wo ihr am meisten angegriffen seid als Gemeinde, ich glaube, das ist der Punkt, der eigentlich am kostbarsten ist und wo am meisten Kraft drin wäre, wenn ihr da durchkommt. Und das im Blick zu behalten bei dem ganzen Geknatsche, das ist wichtig, damit man vorangeht und nicht den Mut verliert. Die Erlösung festmachen. Wie macht man denn das? In Epheser 1, Vers 14 steht, dass der Heilige Geist das Unterpfand des künftigen Erbes ist, der vollkommenen Erlösung. Der Heilige Geist ist das Unterpfand oder der erste Anteil des künftigen Erbes, das wir haben. Und das Erbe ist die vollkommene Erlösung. Das heißt, wir können die Erlösung nur festmachen, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Das ist der, der auf der Erde ist. Der Vater ist im Himmel, Jesus ist im Himmel, keiner da. Der Heilige Geist ist hier. Das ist der, der das Wort zu Fleisch werden lässt, der alles, was Jesus tut, in uns handfest macht. Und ich habe immer mal das Wort gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das finde ich keine günstige Formulierung, weil ich glaube, das, was da eigentlich gesagt werden soll, ist, der Heilige Geist wird nie über deinen Willen hinweg dich zu etwas zwingen. Das ist so. Du kannst immer Nein sagen. Du kannst immer sagen, bis hierher und nicht weiter. Aber wenn er kommt, dann kommt er, wie er will. Und das ist oft ganz anders, als ich dachte. Er fordert mich heraus, besonders in dem, wo ich feststecke in meinem religiösen Denken. Was ist angemessen? Was werden die anderen denken? Oh, wie sieht das aus? Also das auf jeden Fall nimmt es den Stolz weg. Auf jeden Fall nimmt es Religiosität, die festgefahren ist, weg und fordert mich heraus, mich zu demütigen vor Gott und den anderen und neue Wege zu gehen, die ich vielleicht noch nie gegangen bin. Der Heilige Geist macht Sachen wie im Alten Testament. Was er da mit den Propheten gemacht hat, das war nicht freundlich nur, das war ganz schön happig. Die haben teilweise irgendwie auf einer Seite ein Jahr gelegen oder mussten irgendeine Wand durchbrechen oder nackt rumlaufen. Also schreckliche Sachen, wo man denkt, meine Güte, das klingt nicht nach Gentleman. Ist der immer noch so? Ja, aber er ist der Geist, der uns zu dem liebenden Vater führt. Das ist sein Job. Er verherrlicht Jesus, er führt uns in die Begegnung mit dem Vater. Und immer, wenn ich dem Heiligen Geist begegne, alles, was er tut, tut er, damit ich ihm näher komme. Dafür muss er vieles zerbrechen. Ich habe, während wir so zusammen vor Gott sind, im Team, viel von ihm gehört, was mich herausgefordert hat, wo er mich gebeten hat, Dinge zu tun, die ich nicht tun wollte. Oder auch wo plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes so da ist, wie in eine Steckdose gesteckt, die Finger, dass man umfällt oder dass man anfängt zu lachen oder zu weinen, dass plötzlich Befreiung kommt und dann sieht das nicht so schön aus. Das sind Dinge, nach denen wir uns eigentlich sehnen, nach der Kraft, aber wir wollen nicht so gerne, dass andere das sehen. Und wir wollen auch nicht so gerne verunsichert werden in unserer Würde. Aber das macht er. Wir haben diese Gemeinschaft miteinander und dann haben wir eine Konferenz gehabt vor kurzem. Da sind zum Beispiel eine Busladung voll Ex-Häftlinge aus Bangkok gekommen, die sich bekehrt haben, so ruppige Jungs, die aber inzwischen Jesus kennen. Und die haben sich sehr geöffnet. Und in dieser Konferenz war das Thema auch die Bereitschaft, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und die sind fast alle, nicht alle, das wäre auch komisch, auf den Boden gefallen unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und die haben da gelegen und man wollte auch gar nicht nah rangehen, weil da so eine Intensität der Gemeinschaft mit Gott war, das konnte man richtig sehen. Die waren im Gespräch mit Gott, die hatten Offenbarungen, jeder was anderes natürlich. Das war so schön. Andere Leute sind schon gegangen und die Stühle wurden gerückt und Leute haben sich unterhalten und die lagen da und waren in einer anderen Welt. Und das war kostbar. Und ich verbinde das mit dem, was wir vorher als Team gelebt haben. Natürlich kann man nicht sagen, ja, weil wir das gemacht haben, deshalb ist Gott gekommen. Nee. Aber ich glaube, dass das dasselbe Thema ist. Und dass es Gott gefällt, wenn wir uns Gott öffnen und dann kann er auch durch uns zu anderen fließen. An einem anderen Tag in der Konferenz kamen 40 nepalische Kinder, alles Hindus. Die Eltern arbeiten illegal in Pattaya und eine Organisation hat sich über die erbarmt und macht da eine Schule für die und die haben sie gebracht. Die wissen schon, das ist christlich, die Eltern sind einverstanden. Aber man weiß ja dann nicht, was passiert. Und die Kinder, wieder ein paar ja, ein paar nein, aber die meisten haben sich von Gott berühren lassen, sind ihm begegnet. Die meisten haben gelacht und viele, viele Lasten sind von ihnen abgefallen, das konnte man spüren. Aber eins war dabei, das hat total geweint. Das hat was ganz anderes mit Gott erlebt. Und Kinder sind viel freier als Erwachsene in diesem Bereich. Die können die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sehr radikal leben, ganz einfach. Die überlegen nicht, wie sieht das aus. Die Teenies dann schon. Das ist ein anderes Thema. Der Paulus, der schreibt im 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade Jesu Christi und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das ist sein Segenswunsch am Ende des Briefes oder nicht ganz am Ende. Und die Korinther, die hatten ja viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Da denkt man, warum spricht er über die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Die hatten viel mit den Gaben des Heiligen Geistes zu tun. Da steht ja viel über Sprachengebet und Prophetie und wie das zu ordnen ist und alles. Denkt man, ja gut, die wissen, wie das ist. Aber Paulus hat nochmal betont, es geht nicht darum, dass ihr nur empfangt, was er zu geben hat. Es geht um die Gemeinschaft mit ihm. Das ist was ganz anderes. Er ist eine Person. Er ist nicht nur eine Kraft. Er ist eine Person mit einer Persönlichkeit und wir können ihn kennenlernen, wenn wir das wollen. Wir sehen den Zusammenhang zwischen unserer eigenen Beziehung zu Gott und dem, was er durch uns tun kann. Und wir möchten, das ist der nächste Schritt für uns als Team, wir möchten so einen Drop-in haben, einen Raum, der gleichzeitig als Büro dienen kann, weil wir einen Verein gründen müssen und da eine Adresse für haben, den ganzen Rahmen haben, also einen Raum. Aber dieser Raum soll gleichzeitig ein Ort sein, wo Frauen hinkommen können, jederzeit einfach sein können und wo sie, das ist unser Ziel, in die Gegenwart Gottes kommen. Gar nicht unbedingt, dass wir predigen oder dass da irgendwie ein Programm läuft, sondern dass die Atmosphäre bestimmt ist davon, dass dort Gott lebt. Dass wenn sie kommen, Sie empfinden, oh, hier kann ich sein, hier ist Frieden, hier ist Liebe, hier ist Annahme, hier ist Sicherheit und anders, als ich das kenne. Und dann fragen sie, das kenne ich aus China, wo ich das erlebt habe, wir hatten da einen Obdachlosentreff, das haben die oft gesagt, dass, warum ist es hier so viel Frieden? Ich gehe hier raus und es ist ganz anders, aber ich komme hier rein und dann kann ich plötzlich, muss ich nicht fluchen oder ich kann schlafen oder ich kann alles Mögliche, was eben draußen nicht geht. Und diese Neugierde auf Gott, die ist dann gut dafür, dass man die Fragen beantwortet mit dem Evangelium. Und ich glaube, dass dieser Ort auch so ein Ort ist, dass diese Gemeinde auch so ein Ort ist, wo Menschen reinkommen können und empfinden, wieso ist hier so viel Frieden? Warum habe ich hier Freude? Warum fällt das alles von mir ab, wenn ich hier bin? Das ist so das Ziel, dass da, wo wir zusammenkommen, die ganze Atmosphäre so bestimmt ist von der Gegenwart Gottes, dass Leute, die noch gar nichts gehört haben, vielleicht nur aus Versehen hier reinkommen, fasziniert sind von der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, dass Gott das auch so möchte. Und es kann auch gut sein, dass ihr das schon so erlebt, das weiß ich nicht. Aber das ist das Ziel. Nicht so sehr die Information des Evangeliums, weil die versteht man ja doch nicht irgendwie. Wer hat die denn verstanden am Anfang? Das ist ja überhaupt nicht logisch, das mit dem Kreuz und so. Aber wenn man schon Gott begegnet ist, dann kann man es hinterher erklären, wer er ist. Dann hört man zu. Und so soll das bei uns auch sein. Es ist eine Beziehung, die nicht von Nutzen geprägt ist, sondern von der Begegnung mit Gott. Das Reich Gottes ist Beziehung. Gottesdienst ist der Dienst an Gott, nicht der Dienst an uns. Und ich denke, wir können einmal diese Richtung einfach im Gebet nehmen. Wir können mal den Heiligen Geist fragen, was bewegt dich eigentlich? Also nicht, was bewegt mich, das weiß ich immer, ne? Ich kann unheimlich viel beten, was mich bewegt. Aber wir können ihn doch mal fragen, was bewegt dich denn? Wenn ich das mache, ne? Dann kriege ich so Antworten wie, du könntest mal die Haare aus der Dusche nehmen, bevor der nächste kommt. Oder bete mal für Putin, also alles dazwischen. Ne? Ich weiß nie, was kommt. Manchmal kommt auch einfach nur die Liebe Gottes zu mir. Und manchmal sind es Themen, auf die wäre ich nie gekommen. Und ich glaube, es ist für jeden was anderes. Vielleicht ist es aber auch was für die ganze Gemeinde. Lass uns doch mal einen Augenblick still sein und Gott fragen, was ist eigentlich auf deinem Herzen heute? Danke, Heiliger Geist, dass du redest. Wir halten dir das hin, was du zu uns gesagt hast. Und ich bitte dich, dass du das in unseren Herzen Gestalt gewinnen lässt. Ich bitte dich, Herr, dass du uns den Blick auf das, was dir wichtig ist, erhältst und schützt. Und dass unser Herz sich mit deinem verbindet. Und ich möchte dir erlauben, mich auch nachts zu wecken, um dafür zu beten oder mir Anweisungen zu geben, wie das praktisch werden kann. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Und ich bring dir diese Gemeinde. Und ich danke dir für den Segen, der sie sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du ihnen allen zusammen noch viel mehr zeigst, was auf deinem Herzen ist. Für die Gemeinde, für diese Stadt, für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Amen.